Das, was wir ihm versucht haben zu vermitteln, ist genau so eine Lösungsorientierung. Also nicht zu kapitulieren, sondern einfach versuchen, bei gewissen Widerständen dann auch sich Hilfe zu holen oder auch in anderer Form zu agieren. Dass es immer eine Wahl gibt, dass es immer mehrere Wege gibt und nicht nur einen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harkort. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden? Und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Schule des Lebens. Ich freue mich riesig auf die heutige Episode und das wird eine besondere, denn ich habe heute nicht nur einen Gast oder eine Gästin da, sondern ich habe zwei Gäste da. Ich habe zwei Papas da, den Marco und den Florian, die auch gleichzeitig nicht nur Papas sind, sondern auch erfahrene Podcaster, nämlich mit ihrem Podcast Echte Papas unterwegs sind, schon seit 2019. Darüber werden wir sicher sprechen, aber vor allem auch über die Frage, ja, wie gehen wir Papas und Eltern dann eigentlich mit dem Thema Bildung unserer Kids um? Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Stellt euch doch gerne kurz mal vor. Vielleicht, Marco, magst du einstarten. Wer bist du und was machst du so?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Das Wichtigste hast du ja schon verraten. Ich bin Vater von zwei Kindern, die schon etwas älter sind, nämlich 14 und 16, ja fast 17 jetzt. Mhm. Und ja, ansonsten bin ich seit über 20 Jahren bei Men's Health in verschiedenen Positionen, momentan als stellvertretender Chefredakteur. Und was ganz spannend ist, und da schließt sich dann auch der Bogen zur Vaterschaft, ich habe 2015 so eine Line Extensions ins Leben gerufen, die nennt sich Men's Health Dad. Das ist ein Magazin, was sich ausschließlich an Väter richtet. Mhm. Und das erschien bisher zweimal im Jahr. Wir haben letztes Jahr dann auch eine Website dazu aufgestellt, sind jetzt komplett digital unter www.dadmag.de. Und ja, da beschäftigen wir uns sozusagen mit allem, was Väter beschäftigt oder beschäftigen sollte. Reicht dir das erstmal als Vorstellung?
Total, reicht mir. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dabei bist. Ich würde unglaublich gerne später auch noch mal ein bisschen auf die... Ich habe dein fast 17-jähriges Kind ist ein Sohn, richtig?
Ja, das genau. Ein Sohn so. Und eine Tochter.
Ein Sohn und eine Tochter. Und da bin ich sehr gespannt, wie du glaubst, dass sich das Männerbild vielleicht auch verändert hat. Und ich jetzt, wo du auch noch für die Men's Health arbeitest, glaube ich, ein spannendes Thema. Würde ich gerne mal später drauf eingehen. Lieber Florian, stell du dich doch auch mal kurz vor.
Ja, auch ich danke für die Einladung. Es ist sehr selten, dass Marco und ich mal in einem anderen Podcast zu Gast sind. Aber die Rollenklärung zumindest, glaube ich, ist dieselbe wie sonst auch. Ja, ich bin mache mit Marco, wie gesagt, den Echte Papas Podcast seit mittlerweile über drei Jahre. Ist es jetzt her? Marco, korrigier mich.
Und auf jeden Fall, ich glaube, 93 Episoden schon, oder?
Ja, genau. Genau, und im anderen Leben bin ich natürlich einerseits Vater, meiner ist 6,5, gerade zur Schule gekommen, insofern stecke ich da noch so in Kinderschuhen und im echten Leben verdiene ich meine Brötchen mit Redaktion, digitaler Redaktion, unter anderem beim Hamburg Marketing. Das heißt, ich darf diese wunderbare Stadt, in der wir hier leben, auch hin und wieder mal präsentieren und darüber schreiben und mache digitale andere Sachen. Bin Fotograf noch unter anderem nebenbei, mache sehr viel dazu, bin sozialer Unternehmer, habe ein eigenes soziales, eine Organisation, eine ehrenamtliche geschaffen. Also tanze auf verschiedenen Hochzeiten.
Du siehst, Frederik, die 30 Minuten reißen wir heute auf jeden Fall.
Doch, das kriegen wir hin, Der Vollständigkeit halber, weil man muss, wir müssen euch sozusagen da draußen auch sagen, wir drei, also die beiden kennen sich klar, aber wir kennen uns so noch nicht. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen auch eine Vorstellung unter uns. Deswegen zwei Sätze auch noch zu mir, damit ihr auch wisst, mit wem ich es jetzt zu tun habe. Genau, also ich bin der Frederik, 43 Jahre alt und auch Papa von zwei wundervollen Töchtern. Lilia, 6 Jahre alt, Luisa, 8 Jahre alt, also erste und dritte Klasse. Insofern, Florian, bin ich so ein bisschen in deinem Camp und das, was du so alles erleben darfst, Marco, das besteht auch mir noch bevor. Und ansonsten bin ich Serientäter, was Unternehmertum betrifft und habe jetzt vor 2 Jahren Cleverly gegründet, gemeinsam mit meiner Frau Julia und im Kontext von Cleverly auch jetzt den Schule des Lebens Podcast aufgesetzt. Lasst uns vielleicht mal gemeinsam, würde mich interessieren, so ein bisschen Blick zurückwerfen auf eure Schulzeit. Vielleicht, Marco, fange ich mal bei dir an. Würdest du sagen, hat dich deine Schulzeit geprägt? Und wenn ja, wie oder wie nicht, wenn du dich daran zurückerinnerst?
Ja, sie hat mich auf jeden Fall geprägt. Also ich bin ja Jahrgang 71, bin in Niedersachsen zur Schule gegangen und nach der Grundschule bin ich da auf eine Gesamtschule gewechselt. Also in Hamburg würde das jetzt, glaube ich, Stadtteilschule heißen, in anderen Bundesländern heißt das Gemeinschaftsschule. Also Fakt war, man ist in der 5. mit jeder Leistungsstufe zusammen in eine Klasse gekommen, hatte Unterricht gemeinsam bis zur 10. Bis da gab es, glaube ich, auch keine klassischen Noten. Also die 1er bis 6er Skala gab es nicht. Es gab eine 4er Skala. Dann wurde man aber irgendwann auch aufgeteilt in A- und B-Kurse. Also ein sehr anderes System als das, was man klassischerweise zum Beispiel vom Gymnasium oder von der Realschule kannte damals. Und das war echt eine riesengroße Gesamtschule. Ich glaube, 1500 Schüler, also für damalige Verhältnisse riesengroß, modern, ganz viel Lehrer und auch ganz viele Möglichkeiten, neben der Schule noch andere Sachen zu machen. Also ich war da in der Schülerzeitung, habe da sozusagen Blut geleckt. Ich war in einer Musical-AG. Ich war auch in einer Theater-AG, die auch nach der Schulzeit weiter existierte. Also ich konnte mich da total ausprobieren. Und das finde ich im Nachhinein total schön.
Das heißt, das klingt so, Marco, als hätte deine Schulzeit dir schon auch ein Stück weit da den Weg geebnet, dich in diese Richtung zu entwickeln, die du dich dann danach beruflich entwickelt hast. Kann man das so sagen?
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob die Schule da den Impuls gab, in den Journalismus zu gehen oder ob das ein Drang war, der von innen heraus, also von mir selbst kam und den ich dann einfach nur in der Schule irgendwie nachgehen konnte. Kann ich jetzt so gar nicht mehr nachvollziehen. Aber auf jeden Fall war es eine gute Chance.
Mega. Florian, wie sah das bei dir aus und gab es vielleicht bei dir irgendwie eine Lehrer oder Lehrerin oder eine Konstellation, die dich nachhaltig geprägt hat oder dir in Erinnerung geblieben ist?
Naja, also ich bin ja DDR-Kind, das heißt, ich bin die ersten 7 Jahre, nicht die ersten 7 Jahre, sondern ich habe die ersten 7 Jahre in der DDR gelebt und bin dann auch eingeschult worden, bin auch Jungpionier gewesen, also wir hatten nochmal auch ein ganz anderes System, also geprägt hat mich das in gewisser Weise schon so ein bisschen, ungefähr so, dass ich einfach irgendwann keine Lust mehr auf Schule hatte. Aber das sind andere Gründe gewesen. Lehrer gab es eine ganze Menge. Ich habe auch wirklich im Vorfeld drüber nachgedacht und konnte mich schwer entscheiden. Aber meine Wahl fiel dann einerseits auf meinen Geschichtslehrer. Er hat nämlich Geschichte damals wortwörtlich genannt. Das heißt, er hat nicht einfach nur die Fakten hingeschmissen und gesagt, so, merkt euch das Jahr, da ist Napoleon dann da und da hingegangen, sondern er hat das in Geschichten verpackt. Er hat wirklich Geschichten erzählt. Das war sehr eindruckend und man hat im Grunde genommen die ganze Zeit nur an seinen Lippen geklebt. Und meine Deutschlehrerin war auch eine sehr gestandene Frau. Damals war es ja immer so, meistens zu DDR-Zeiten, dass die Deutschen, Entschuldigung, das ist was runtergefallen, dass die Deutschen Deutschlehrer auch gleichzeitig Russischlehrer waren. Das heißt, sie haben sozusagen dann eben Russisch, weil war ja unsere Freunde damals, wenn man das so sagen darf. Die hat das im Grunde genommen einfach auch wunderbar darstellen können. Und die hat mich auch geprägt, dass ich heutzutage wirklich sehr viel Wert auch auf Sprache lege. Also insofern, das war mein Weg.
Was würdest du, Florian, wenn du das, und du bist ja sozusagen auch Journalist, kannst dich ja gut formulieren und schreiben, was würdest du sagen, ist der Auftrag von Schule? wenn du das irgendwie in 2, 3 Sätzen versuchen würdest zu formulieren? Was ist der Auftrag der Schule?
Oha, jetzt fragst du mich was.
Marco, du kannst zur Seite springen natürlich, ne?
Also ich hätte spontan Interesse wecken gesagt. Aha. Aber das kann nicht der Hauptauftrag natürlich sein.
Vielleicht ist es eine Mischung. Ich finde Interesse wecken nicht nur, sondern auch bei der Stange halten. Das Interesse auch, also dieses Feuer am Leben erhalten. Aber ich glaube in erster Linie wirklich ganz platt aufs Leben vorbereiten. Ne? Also aufs Leben vorbereiten durch alle Bereiche, die es einfach gibt. Ne? Also wenn du mir nachher die Frage stellen wirst, was ich mir gerne wünsche, was unseren Kindern irgendwann mal in der Schule gelehrt wird, dann habe ich da eine eindeutige Meinung. Aber auch das ist ja letztendlich eine Vorbereitung aufs Leben.
Ja, aber da muss ich sagen, das tut Schule auf keinen Fall oder wirklich nur zum Teil, weil, also wir haben zum Beispiel gerade bei DETMAC das Thema gehabt, Digitalisierung und wie bereitet man seine Kinder auf Digitalisierung vor, und ein Kollege hat ein Interview mit einem Experten gemacht und da hat sich dann herausgestellt, ja, eigentlich gar nicht, ne? Und wenn wir irgendwie an die letzten Corona-Jahre denken und wie Digitalisierung plötzlich so wichtig wurde, muss man sagen, das wurde sehr vernachlässigt. Und genauso geht es mit anderen Themen, wie zum Beispiel Ernährung, was auch gar nicht in den Schulen auftaucht oder nur am Rande. Und ich meine, das sind ja wichtige Themen des Lebens.
Das meine ich ja, es sollte vorbereiten. Ob es das jetzt wirklich tut per se, das steht auf einer anderen Karte. Aber ich finde, rein vom Hauptauftrag her sollte es mit aufs Leben vorbereiten.
Okay, da habe ich nicht richtig zugehört. Entschuldigung, Flo.
Also ich habe, Jungs, ich habe die Frage auch hier schon Lehrern, Lehrerinnen gestellt, die bei mir zu Gast waren. Und da ist die Antwort relativ eindeutig. Zum Glück kann man sagen. Ne? Ich meine, wer sollte das nicht wissen? Lehrer müssen wissen, was ihr Auftrag ist und dementsprechend Auftrag der Schule. Und da habe ich immer wieder gehört, ja, unser Auftrag als Schule und Lehrer als ausführendes Organ ist, das Vermitteln von Wissen. Und das Wissen ist das, was im Curriculum steht. Und das ist das, was wir rüberbringen müssen und dafür sorgen müssen, dass so viele Schüler und Schülerinnen wie möglich sozusagen das auch aufnehmen und dann die entsprechenden Noten schreiben, um dann die Versetzung in die nächste Klasse zu schaffen.
Überholt, so, glaube ich.
Ja, aber das ist schon crazy. Nämlich daran sieht man ja, wie sehr stark der Auftrag, zumindest der Ausführenden, gebunden ist an dem, was im Curriculum steht. Und das, was im Curriculum steht, steht da schon eine ganze Zeit lang. Und insofern fallen da ganz viele, in der Praxis ganz viele Themen raus. Und gerade, was ihr auch angesprochen habt, was wir ja auch für ganz wichtig halten, das ganze Thema über Stärken sprechen, Selbstvertrauen, Gefühle und diese ganzen Sachen, die im Leben ja sehr, sehr spielentscheidend sind. Da hören wir immer wieder von Lehrer und Lehrern, dafür haben wir gar keine Zeit. Das ist nicht Teil dessen, was wir überhaupt bewerkstelligen können. Habt ihr das Gefühl, Folgefrage, vielleicht jetzt in deine Richtung, Marco, weil du auch schon ältere Kinder hast, dass sich, und man muss ja fairerweise dazu sagen, du hast, wie ich finde, jetzt aus deinen Erzählungen eine besonders gute Schule besucht eigentlich, oder ein gutes Modell. Hast du das Gefühl, dass sich Schule stark verändert hat zwischen der Zeit, in der du zur Schule gegangen bist und das, was du jetzt bei deinen Kids siehst?
Das ist schwierig zu vergleichen, weil tatsächlich, wie gesagt, war ich auf einer, ich sag mal in Anführungszeichen, besonderen Schule. Also als ich auf diese Gesamtschule ging, da existierte die noch gar nicht so lange und war wirklich ein fortschrittliches Modell. Mein Sohn beispielsweise ist seit der fünften Klasse seit der fünften Klasse auf einem klassischen Gymnasium, und da wird tatsächlich, also wie gesagt, ich kenne keine Gymnasien selbst als Schüler, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich da gar nicht so viel getan hat. Und der hat aber damit kein Problem, weil der gut da durchgekommen ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass andere Schüler, die vielleicht nicht so in diese Norm passen, da größere Schwierigkeiten mit haben. Und meine Tochter ist in der 8. Klasse auf einer Gemeinschaftsschule in Hamburg, die ein ganz anderes Konzept hat. Die sind nämlich klassenübergreifend. Und das war für mich völlig neu, dass sozusagen, also die ist in einer Klasse mit 8-, 9- und 10-Klässlern und es gibt Fächer, die sozusagen in dieser Konstellation unterrichtet werden. Es war für mich ganz neu, aber es scheint überraschenderweise zu funktionieren und zeigt halt auch, dass es sehr viel mehr Möglichkeiten gibt als die, die wir kennen und seit Jahrzehnten sozusagen verfolgen.
Was ist, Florian, jetzt hast du, das war bei mir, stand bei mir 2019 an. 2019 wurde Luisa eingeschult, meine älteste Tochter. Da bin ich dann zurückgegangen an mein altes Gutenberg-Gymnasium, um mal, da, 99 habe ich Abi gemacht, um mal zu gucken, was sich zwischen meiner Ausschulung und ihrer Einschulung getan hat. Ja, es waren genau 20 Jahre. Und da hatte sich dann so erschreckend wenig getan, dass Julia und ich gesagt haben, da müssen wir ein Startup machen, was sozusagen da ein bisschen aushilft. Insofern war da unsere Bestandsaufnahme sehr, sehr, sehr traurig. Jetzt hast du ja auch dein Kind sozusagen in die eingeschult. Hast du dich in dem Kontext auch noch mal ein bisschen mehr mit Schule beschäftigt? Und wie siehst du da Veränderung oder nicht Veränderung?
Wie gesagt, ich bin DDR-Kind, da hat sich alles verändert. Wobei man aber auch sagen muss, es hat sich dahingehend schon so verändert, wir hatten ja damals auch noch Samstagsschule. Ich glaube, das gab es hier zu damaligen Zeiten wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Mein Sohn ist hier ich weiß nicht, inwiefern ihr Alsterdorf kennt in Hamburg, auf der Alsterdorfer Schule. Und bei denen ist das wirklich so, die haben die ersten 3 Jahre, kriegen die keine Hausaufgaben, die ersten 4 Jahre kriegen sie keine Noten. Also das ist, wenn ich das jetzt mit meiner Einschulung vergleiche oder der ersten Klasse, ist das natürlich ein absolutes Paradies. Ne? Also es ist ein Ponyhof, so. Wobei ich aber glaube, ich glaube daran, dass das angepasst ist, und der hat eine tolle Lehrerin, wirklich tolles Glück, und insofern, es ist entscheidend anders, aber ich glaube, es muss einfach mal auch Veränderung geben und sollte das auch ausprobieren.
Was würdet ihr, um dann vielleicht auch ein bisschen das Thema Schule hinter uns zu lassen, was würdet ihr, nehmen wir mal an, ihr wärt Bildungsminister und hättet als Bildungsminister sogar was zu sagen, was unsere nicht hat, was würdet ihr dann verändern, so eure Top 2, Top 3, die ihr sozusagen umsetzen würdet? Ruft gerne rein, wer auch immer da jetzt schon was hat.
Cool. Schwierige Frage, finde ich tatsächlich. Fällt dir spontan was ein, Flo? Weil ich muss sagen, ich finde das, also du sagst ja schon selbst irgendwie, es sind so veraltete Vorschriften teilweise, ne, die da greifen, dass ich gar nicht weiß. Also klar, wenn man sich jetzt einfach was wünschen könnte, wäre es einfach. Aber wenn man weiß, dass es da halt vieles zu durchdringen gibt und nicht so schnell zu verändern ist.
Nehmen wir an, ihr dürftet es euch wünschen. Also ihr hättet einen Zauberstab und das würde dann auch flächendeckend umgesetzt. Was wäre das?
Also ich glaube, ich würde, also in erster Linie würde ich was am Stundenplan machen. Marco hat das vorhin schon mal angesprochen und ich bin auch total der Überzeugung, dass da eine ganze Menge fehlt hinsichtlich Themen wie Medienkompetenz, Ernährung, also da gibt es wirklich so Grundlagen, meines Erachtens, die noch viel, also die wichtig sind oder viel wichtiger teilweise als andere Themen. Und wenn ich mir weiterhin Dinge wünschen könnte, würde ich versuchen, einfach das Lehrerbild oder das Berufsbild noch attraktiver zu gestalten. Ich glaube, da ist viel, wahrscheinlich einiges auf der Strecke geblieben. Ich bin da jetzt kein sonderlicher Experte, aber ich glaube, wenn der Beruf sehr anerkannt beziehungsweise sehr populär wäre, dann hätten wir keinen Lehrermangel. Also ich glaube, ich würde alles versuchen, diesen Mangel erstmal irgendwie zu überwinden, weil ich glaube, mit sehr vielen Lehrern könnte man beispielsweise, weil du hast es vorhin gesagt, sie haben keine Zeit, genau solche Themen einfach auch reinbringen.
Ja, was oft diskutiert wird, ist ja auch immer Start am Tag, ne? Also muss Schule so früh anfangen oder macht es vielleicht mehr Sinn, sie später anfangen zu lassen? Und in der Schule meiner Tochter zum Beispiel ist jede Klasse immer mit 2 Klassenlehrern ausgestattet, mit einem Klassenlehrer oder einer Klassenlehrerin und einer Sozialpädagogin oder einem Sozialpädagoge. Und der hat sozusagen die Funktion eines Feel-Good-Managers. Und ich meine, wie großartig ist das sozusagen, dass es jemanden gibt, der ab der ersten Klasse nur für das soziale Klassengefüge zuständig ist, also in erster Linie. Aber das ist natürlich auch eine personelle Frage und natürlich dann auch wieder eine Kostenfrage.
Marco, ganz anderes Thema, aber auch nicht. Wenn du jetzt auf deine Kinder guckst, auf beide. Worauf bist du bei deinen beiden Kids besonders stolz? Beim Sohn und auch bei der Tochter. Was kommt dir da als erstes? Was können die besonders? Was macht dich besonders stolz, wenn du an deine Kids denkst?
Ja, im Grunde ja alles bei den eigenen Kindern.
Ja, aber
und ja. Es ist tatsächlich eine besonders schwierige Frage, weil sie auch beide sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ne? Also, aber das ist wahrscheinlich bei jedem so, der mehr als ein Kind hat, wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass jedes Kind dann doch wieder sehr besonders ist. Ich bin einfach sehr stolz irgendwie, dass sie so ihren Weg gehen, auch teilweise, wenn es da Hürden gibt. Und Schule kann ja nicht nur förderlich sein, Schule kann ja auch Hürden bieten. Und idealerweise kann Schule aber auch unterstützen, diese Hürden zu überwinden, aber manchmal halt auch nicht. Und dann finde ich super, wenn die Kinder trotzdem irgendwie das schaffen. Also sei es durch soziales Gefüge, Mobbing oder so, was ja teilweise auch einfach im Hintergrund läuft, ne? Und wo Lehrer vielleicht gar nicht so viel mitkriegen. Und dass sie das gut gewuppt kriegen, finde ich super und macht mich tatsächlich stolz. Ja, aber man ist so, ich meine, das kennst du ja selbst, irgendwie jeden Tag überrascht einen das Kind immer wieder mit neuen Sachen und dann gibt es immer wieder neue Dinge, auch über die man sich freuen kann und auf die man stolz sein kann.
Florian, was möchtest du in deine Erziehung, in eure Erziehung deinem Kind mitgeben für Werte? Gibt es da Sachen, die euch besonders wichtig sind?
Werte in Verbindung mit Schule oder jetzt allgemeine?
Ganz losgelöst Werte. Auch, ganz losgelöst von Schule, ja.
Ja, das ist natürlich, also wir leben Werte wie natürlich Familie und Liebe, die da an erster Stelle stehen bei uns, aber auch grundsätzlich immer das, also versuchen, das Interesse so frei wie möglich oder so lange wie möglich auch zu behalten, das Interesse an ne, Hobbys, ans vor allen Dingen ans Lernen, weil wir übers Leben, übers Lernen sprechen. Das ist schon sehr wichtig. Und ansonsten habe ich festgestellt, dass auch allein durch unseren Podcast, den Marc und ich jetzt sehr lange schon machen, sehr viel von dem, was wir dort besprechen, ich mittlerweile irgendwie auch in unsere Familie mit rein transportiere. Und da, das wirkt sich auch sehr auf meine Erziehung oder meine Kommunikation mit meinem Sohn aus. Ne? Also da wirklich auch so wenig Druck wie möglich und Grenzen. Also es gibt da sehr viele, viele Themen. Ich glaube, da reicht die Zeit wahrscheinlich gerade nicht aus.
Wenn wir Schule des Lebens heißt der Podcast und wenn wir sagen, okay, ultimativ geht es uns Vätern ja darum, uns Eltern darum, unsere Kinder, ja, wie sagt man, flügge zu machen, also vorzubereiten auf das Leben, was da draußen auf sie wartet, dass wenn sie dann eines Tages sozusagen so Hollywood-Movie-mäßig ihre Füße unter unserem Tisch wegnehmen und ihren eigenen Tisch aufstellen, dass die gerüstet sind fürs Leben, ja. Dann glaube ich, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass diese Vorbereitung, gute Vorbereitung aufs Leben, / Berufsleben, eine ist, die wir im Zusammenspiel mit Schule machen müssen. Ich glaube, wir Eltern haben da klare Aufgaben und einen klaren Auftrag und die Schule auf der anderen Seite natürlich auch. Die Frage ist, die man sich so ein bisschen stellt oder die ich euch gerne stellen würde, ist, wenn ihr jetzt, die ja im Berufsleben steht, seht, was sozusagen gefragt ist, also welche Fähigkeiten wir eigentlich auch von unseren Mitarbeitenden uns wünschen und sozusagen was unsere Kinder brauchen, um zu bestehen und auch um sich da wiederzufinden. Wie viel Vertrauen habt ihr, dass das tatsächlich Schule hinbekommt, das mitzugeben? Und wie viel glaubt ihr, dass ihr das kompensieren müsst, indem ihr das als Eltern tatsächlich auch noch stärker vorlebt oder auch beibringt am Ende des Tages? Es geht um so Sachen wie Teamfähigkeit, wie in der Gruppe arbeiten, wie lösungsorientiert sein, wie sich nicht scheuen zu widersprechen, andere Meinungen zu äußern. All diese Sachen, von denen ich glaube, dass die sehr elementar wichtig sind. Wie guckt ihr da drauf? Wie sehr seht ihr da diese Zweiteilung?
Und die wenigsten dieser Sachen stehen ja auf dem Stundenplan, muss man sagen. Ne? Also das geht ja weit über diese Wissensvermittlung, über die wir gesprochen haben, hinaus.
Ja, also ich glaube, dass, also wie gesagt, mein Sohn ist seit August letzten Jahres in der Schule. Ich kriege einen Großteil schon mit, aber ich glaube, Marco, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung in dem, was eigentlich beigebracht werden sollte oder für auf das Leben vorzubereiten. Ich finde aber das, was du gerade angesprochen hast, Frederik, sind so Selbstbewusstsein auch zu haben in gewissen Situationen oder eine Empathie zu entwickeln. Ich glaube, dass wir da, also wir machen da sehr viel, wir versuchen da sehr weit darauf vorzubereiten und ich glaube, dass es dann hoffentlich irgendwann ein Zusammenspiel mit der Gruppe in der Schule gibt, wo natürlich sehr viele praktische Erfahrungen auch gemacht werden in dem. Also wir hatten jetzt vor kurzem einfach auch das Thema, da ging es um Konflikt mit einem anderen Mädchen oder mit einem anderen Kind in der Klasse. Und das, was wir ihm versucht haben zu vermitteln, ist genau so eine Lösungsorientierung. Also nicht zu kapitulieren, sondern einfach versuchen, bei gewissen Widerständen dann auch sich Hilfe zu holen oder auch in anderer Form zu agieren. Dass es immer eine Wahl gibt, dass es immer mehrere Wege gibt und nicht nur einen zum Beispiel. Und das ist dann wirklich ein Zusammenspiel aus Praxis ist Schule und Theorie gibt's zu Hause.
Ja, weil, und ich freue mich gleich auch noch auf dein Take da drauf, Marco, weil ich glaube, Schule hat eben schon auch ein paar richtige Stärken und eine Stärke von Schule ist Schule als soziales Milieu, als Chance des sozialen Austauschs und der Interaktion in der Gruppe, genau um auch in solche Konflikte zu kommen und dann auch zu lernen, mit diesen umzugehen. Das macht Schule eigentlich aus meiner Perspektive richtig stark. Also eine Welt, in der wir alle unsere Kinder zu Hause beschulen würden oder die vor irgendwelchen Computers und einer AI sitzen, ist, glaube ich, keine, in der wir leben wollen. Also Schule ist ja als Institution, glaube ich, schon auch stark. Marco, wie guckst du da drauf, dass deine Kids all das Rüstzeug mitbekommen im Zusammenspiel aus euch als Eltern und Schule?
Ja, ich muss da tatsächlich ein Stück weit auf die Schule und die Lehrer und Lehrerinnen vertrauen, weil ich natürlich immer außen vor bin. Und ich kann letztendlich da nur jedem Vater und natürlich auch jeder Mutter den Tipp geben, sich da zu involvieren, sei es, sich als Elternsprecher wählen zu lassen oder dass man tatsächlich auf die Elternabende zu gehen, dass man tatsächlich überhaupt mal einen kleinen Einblick bekommt. Aber an sich ist es ein Blindflug und muss man dann drauf vertrauen und dann zu Hause in der Familie noch seinen Teil dazu beitragen, um ebenfalls diese Werte auf andere Art und Weise zu unterstützen.
Finde ich gut. Ich habe mal eine Frage an dich. Wir machen ja bei Cleverly im Mentoring, unterstützen wir auch viele Kids, die genau in so einem Alter sind, 14, 15, also Teenager-Alter. Und bei den meisten stehen die Eltern, mit denen wir dann sprechen, vor der Herausforderung, dass die Kids, wir nennen das Lernen, unmotiviert sind. Die haben keinen Bock auf Schule, die haben keinen Bock auf Lernen. Die sagen, das ist doch alles scheiße hier. Ich mag das nicht, das hilft mir nicht. Die sind sozusagen unmotiviert im klassischen Sinne. Ich kann mir nicht vorstellen, Marco, dass es bei deinen Kindern gar nicht so ist, sondern dass die immer großartig Bock auf Schule haben. Meine Drittklässlerin hat jetzt schon teilweise keine Lust auf Schule. Wie bekommst du es hin, sozusagen deine Kids zu motivieren, in ein System zu gehen, von dem selbst wir sagen, dass es nicht ultimativ gut ist? Also weißt du, wie gehst du, wenn es die Situation gibt, wie gehst du damit um?
Finde ich total schwierig, weil tatsächlich, wie schon gesagt, ich stehe meistens außen vor. Ich weiß ja gar nicht, was im Klassenraum abgeht. Und hinzu kommt ja, dass das Kind das erstmal artikulieren muss. Also natürlich gibt es sicher Kinder, die sagen, ich habe keinen Bock. Aber natürlich gibt es auch stillere Kinder, die einfach, aus welchem Grund auch immer, ohne den Mund aufzumachen, in die Schule gehen und trotzdem leiden oder keine Lust haben. Ne? Also da muss man natürlich erstmal die sensiblen Antennen dafür bekommen, dass das Kind da ein Problem hat. Aber da muss man tatsächlich einen großen Teil den Lehrern vertrauen oder auch natürlich in den Austausch mit den Lehrern gehen. Ne? Deshalb sind ja auch solche Lehrersprechtage und so wichtig, dass man überhaupt mal sieht, so wie agiert denn mein Kind in der Schule und was gibt es für Probleme. Man weiß es ja selbst, irgendwie viele Kinder sprechen gar nicht über die Schule. Ne? Also klassischerweise wird das ja den Jungs immer nachgesagt. Ne? Wie war es in der Schule? Gut, okay. Oder auch schlecht, aber mehr sagen sie halt nicht. Und ja, da, und dann kommt ja noch hinzu, dass Kinder ja auch unterschiedlich agieren in unterschiedlichen sozialen Umfeldern. Also ein ganz schüchternes Kind zu Hause kann in der Schule ja ganz anders sein oder umgekehrt. Ja. Ne? Und auch das ist spannend.
Ich glaube ja, bei der Frage, das ist ja das, wo wir auch ultimativ helfen wollen. Wir wollen ja Kids helfen, irgendwie herauszufinden, wer bin ich, was kann ich und was muss ich eigentlich noch lernen, um eines Tages mal das zu machen, was mich wirklich erfüllt. Und ich glaube, um diese Frage zu klären, ist die Frage der eigenen Stärken und dann auch der Leidenschaft natürlich eine sehr, sehr wichtige und auch eine sehr individuelle. Und wir merken ganz viel bei Kids, die so im Alter deines Sohnes sind, also so 16, 17, 18 hinten raus, dass ganz wenige von denen für sich eigentlich schon herausgefunden haben, was eigentlich ihre Stärken sind und Leidenschaften. Wie guckst du da drauf? Weil du hast ja jetzt tatsächlich auch ein Kind, was schon nah am Ausstieg ist.
Genau.
Ja, sag mal.
Ja, das ist ganz interessant, weil letztens war eine Freundin meines Sohnes da, die ist 16 und die sagte so, ich werde später mal Lehrerin. Okay. Und zwar nicht Grundschule, sondern Gymnasium. Also die wusste ganz genau mit 16, was sie schon werden will. Aha. Und mein Sohn ist da weit von entfernt, aus welchem Grund auch immer. Der ist auch vielseitig interessiert, vielleicht ist das das Problem. Ne? Aber das heißt tatsächlich, es ist natürlich wirklich Typfrage erstmal. Und dann natürlich auch eine Frage der Prägung. Also vielleicht hat besagte Freundin ja auch Lehrer, Eltern, die das stark vorgeben oder vorleben, das weiß man natürlich nicht. Ne? Aber ja, da muss man auch auf sich schauen, glaube ich, und gucken, wie man selbst so agiert. Und man muss sagen, irgendwie, wo wir gerade so bei Selbstreflexion sind, vielleicht schaut man einfach auch mal, wie man seinen Job macht und wie man damit umgeht und wie man den Stress zu Hause rauslässt oder nicht. Also wenn ich abends nach Hause komme irgendwie und sage, war das wieder ein Scheißtag, ich hatte nur Stress im Job irgendwie, ich bin froh, wenn wir bald Urlaub haben, dann muss man sich nicht wundern, dass das Kind das Verhalten adaptiert und auf sein Schulleben überträgt und genauso reagiert, weil man vielleicht als Kind meint, es muss so sein, dass man über irgendwas schimpft am Ende des Tages. Also wir haben ja einen großen Vorbildfunktion als unbedingt. Vater und Mutter.
Was, Florian, würdest du sagen, tut ihr als Eltern, um eurem Kind dabei zu helfen, seine eigenen Stärken zu ergründen, erkennen?
Da, wir lassen oder wir versuchen, so viel Freiraum wie möglich zu lassen und ihm Dinge ausprobieren zu lassen, sodass er am Ende vielleicht auch versuchen kann, dadurch festzustellen, okay, was funktioniert gut, und versuchen das auch dann dementsprechend kommunikativ zu reflektieren. Da bin ich der Meinung, dass wir da wahrscheinlich noch sehr stark am Anfang stehen, weil ich glaube, als Sechsjähriger, ich glaube, da beschäftigst du dich auch gar nicht mit der Frage, was können die Stärken und Schwächen sein. Ich glaube, das kommt alles einfach später, aber ich denke, man kann jetzt schon in gewisser Weise eine Basis legen, indem man einfach sehr viel in Kommunikation über die Interessen des Kindes gerade einfach auch geht und versucht dann Dinge, die zum Beispiel gut gelaufen sind, einfach auch irgendwie so zu artikulieren, dass es jetzt nicht zwangsläufig eine Überbelohnung ist, sondern einfach zu schauen, okay, hey, ich sehe dich, ich habe Interesse für dich und wenn es dir Spaß macht, go for it. Also ich glaube, das ist das, wie man versuchen kann, einfach das Interesse auch und das Feuer irgendwie so lang wie möglich am Leben zu erhalten und vielleicht dann etwas darin wieder zu entdecken, was zu einer weiteren Stärke oder zu einem anderen Interesse führt.
Finde ich sehr gut. Ihr beiden, ich schaue auf die Uhr, wir sind schon über 30 Minuten. Das ist auf der einen Seite wundervoll, auf der anderen Seite schade, weil die Zeit so schnell vergangen ist. Dahingehend kommen wir tatsächlich jetzt schon zur Abschlussfrage dieses Podcasts. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich mache sonst auch in der Regel längere Formate, insofern muss ich mich selbst auch hier immer sehr disziplinieren.
Komm, du kannst auch eine Ausnahme machen, Friedrich. Wir sind doch auch zu zweit.
Wir haben schon überzogen. Also ich stelle am Ende einer jeden Folge meinen Gästen und Gästinnen immer die Frage, was sie auf ein Plakat schreiben würden, was deutschlandweit vor allen Schulen hängt und was dann natürlich von Lehrern und Lehrerinnen, von Eltern, von Schülern gesehen wird, Tag ein, Tag aus. Und wie ihr wisst, so ein Plakat, das muss immer, naja, ich meine, ihr kommt ja aus der Branche, das muss immer wenig Text sein, um griffig halbwegs zu sein, ohne euch jetzt hier in irgendeiner Form unter Druck setzen zu wollen. Was wär diese eine Aussage, die ihr gerne im Schulumfeld kommunizieren würdet? Wer von euch mag anfangen?
Soll ich mal, Flo? Gut, wir verstehen uns mal wieder ohne Worte fast, ja. Also bei mir würde einfach draufstehen, viel Spaß. Weil das ist sozusagen das Elementare. Ohne Spaß funktioniert ja nichts irgendwie. Und wir wollen ja auch leicht durchs Leben gehen. Und natürlich mit Spaß nimmt man natürlich auch Wissen viel mehr auf. Und dieses viel Spaß gilt sowohl für die Schüler als auch für die Lehrer. Weil natürlich will ich auch später im Beruf viel Spaß haben. Also das ist mein Motivator und mein Treiber, dass ich irgendwie etwas gerne mache. Und so habe ich auch meine Schulzeit erlebt. Ne? Also klar, gab es auch mal doofe Situationen, aber generell hatte ich eigentlich Spaß mit den Freunden, wie du schon sagst, das soziale Umfeld, mit den Lehrern meistens und auch am Unterrichtsstoff.
Finde ich sehr spannend. Darüber müssen wir doch noch ganz kurz sprechen, weil ich finde, ein Plakat vor einer Schule mit viel Spaß, das ist sozusagen, das ist so abfern von dem, was die denken, wenn die da reinlaufen, dass es großartig ist, weil es ein echter so, what? Das ist das dem sein Ernst. Und ich glaube aber, deswegen liebe ich das, das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer Lehrerin gesprochen, die gesagt hat, die muss in der, ich weiß nicht, 9. Klasse oder 8. Klasse, muss die mit ihren Schülern und Schülerinnen zum Thema Gedichte, die müssen die auseinandernehmen, analysieren und so weiter. Und das war immer unglaublich trocken oder das hat niemandem gefallen, weil die sich gefragt haben, warum überhaupt noch Gedichte und dann auch noch so in die Tiefe gehen. Und die hat das einfach umgestellt und hat gesagt, wisst ihr was, habt ihr irgendjemand in eurem Leben, den ihr besonders findet? Das kann Freundin sein, das kann Freund sein, das kann Mutter sein, Oma sein. Wir machen folgendermaßen, ihr schreibt ein Gedicht und dann lasst uns anhand des Gedichtes lernen, wie man das überhaupt macht und anhand des Gedichtes dann wiederum das auch analysieren. Und das hatte im Ergebnis sozusagen, hat das den gleichen Effekt, weil die was gelernt haben zum Thema Gedichte, aber die hat gesagt, die haben so viel Freude und Spaß dabei gehabt, weil es hatte plötzlich einen Alltagsbezug und die haben es dann vor der ganzen Klasse vorgetragen und dann hat man auch noch was über die einzelnen Schüler und Schülerinnen erfahren. Also das hat das Thema einfach umgedreht und hat Freude ins Lernen gebracht und hat dazu geführt, dass die Schüler und Schülerinnen nicht reingekommen sind, oh scheiße, heute wieder Deutsch, den Schrott mit den Gedichten jetzt, sondern mal gespannt, wie mein Gedicht ankommt. Insofern, ich liebe das, Marco.
Ich habe tatsächlich, Dankeschön, auch noch ein ganz kurzes Beispiel von meiner Tochter, die nämlich deren Religionslehrer über Wochen oder Monate ausfiel, weil er sich ein Bein gebrochen hatte oder so und dann musste die Musiklehrerin einspringen und die Musiklehrerin musste Religion unterrichten. Und was hat sie unterrichtet? Gospels. Oh. Und es ist also, sie war passionierte Musiklehrerin, hatte mit Religion, glaube ich, nicht so viel am Hut, aber hat das dann einfach so gedreht, dass es auch für sie passt. Ne? Und wie gesagt, wir brauchen ja Spaß auf beiden Seiten idealerweise.
Love it. Also viel Spaß finde ich ganz groß. Ist auch eine gute Devise insgesamt fürs Leben. und deswegen natürlich auch für die Schule. So, Florian, jetzt was steht auf deinem Plakat?
Entspannt euch. Entspannt euch, weil es wird, das Leben ist stressig manchmal genug und ich glaube, mit ein bisschen Entspannung sei uns allen gut getan. Ich zum Beispiel bin eigentlich seit über zehn Minuten schon in einem anderen Termin, aber ich bin immer noch bei euch und ich bleibe entspannt, so wie es geht. Aber ich finde generell aufs Leben ist das glaube ich, schon ganz gut, schon in der ersten Klasse in vielen Dingen zu lehren oder vielleicht auch einfach, zu zeigen, dass viele Dinge mit ein bisschen mehr Entspannung einfacher von der Hand gehen, vielleicht auch besser klappen. Man lernt vielleicht auch mehr auf sich selbst zu achten, weil ich finde, das verlieren viele Schüler dann auch relativ schnell auch aus den Augen, dass es so ein Stück weit, dass man wieder auf sich selbst sich besinnt. Und dann müssen wir sowas nicht irgendwie später als Erwachsene über Instagram wieder lernen, sondern man lernt es eigentlich im Grunde genommen von Grund auf. Deswegen entspannt euch.
Finde ich richtig toll, Florian. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall auch verstanden. Und wollte noch hinzusagen, ich finde es auch deshalb so gut, weil wenn man jetzt rückblickend auf seine Schulzeit zurückschaut, war die eigentlich schon eigentlich sehr entspannt im Vergleich zu dem, was sonst noch, wie du sagst, alles auf einen zukommt. Insofern finde ich das gut. Lieber Florian, lieber Marco, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit und ein bisschen mehr genommen habt, um heute mit uns, mit mir 30 Minuten plus über die Schule der Zukunft, Bildung zu sprechen und über eure Kinder. Vielen herzlichen Dank. Es hat mir große Freude gemacht, euch kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bei anderer sich bietender Gelegenheit bald mal wieder. Ciao zusammen und bis zur nächsten Folge Schule des Lebens.
Tschüss. Tschüss.